Ja, liebe Geschwister im Herrn, ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich wieder unter euch sein darf. Ich freue mich, dass so viele Geschwister gekommen sind, um das Wort Gottes zu hören auf dieser Konferenz und auch über die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, meine Frau und ich. Wir sind dankbar, hier sein zu dürfen. Und ja, ich glaube auch, dass die Themen, die ausgewählt wurden von den Brüdern, dass das Themen sind, die wirklich auch dringlich sind, die wichtig sind. Wir leben in der Endzeit. Unser Bruder hat es gerade auch ein Stichwort erwähnt, was auch der Karl Hermann gestern schon gesagt hat. Die Endzeit ist eine Zeit, in der die Namenschristenheit sich immer bewusster und immer deutlicher von dem Herrn Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, abwendet. Wo eigentlich nur noch die Form von Christentum zugelassen ist, die auf der liberalen Theologie beruht, auf der Leugnung des Kreuzes, des sühnenden Blutes und der Auferstehung. Das ist populär, das ist angenehm und alles andere wird immer mehr in die fundamentalistische Ecke gedrängt und man will das Kreuz nicht mehr haben. Das Kreuz ist der Ort der Hinrichtung, der Ort des Todes, auch für unser Fleisch, der Ort, der uns schuldig spricht, weil unser Herr Jesus Christus ja ganz allein wegen unserer Schuld dort am Kreuz sterben musste. Ja. Er war sündlos, er war vollkommen. Er hätte nicht leiden müssen, wenn nicht wir die Schuldigen gewesen wären. Und in dem Sinn möchte der Weltmensch das Kreuz nicht mehr haben. Es erinnert ihn unangenehm daran, dass er erlösungsbedürftig sein könnte, obwohl er das doch eigentlich abstreitet. Ja. Aber das soll heute Morgen nicht unser Thema sein, sondern unser Thema ist ein anderes, geistliche und fleischliche Gesinnung. Ist das ein Thema in der Endzeit? Ich glaube ja. Und wisst ihr, das Problem ist, dass nicht nur die Welt das Kreuz ablehnt. Es gibt in jedem von uns eine Kraft, man könnte sogar sagen eine Macht, die das Kreuz von Herzen ablehnt und die zu dem Herrn Jesus sagt, ich will nicht, dass dieser über mich herrscht. Ist uns das bewusst? Oder meinen wir, wir seien alle Geist, nachdem wir wiedergeboren sind? Ich rede jetzt mal zu Wiedergeborenen. Ja, es gibt ja manche falsche Lehrer in der Christenheit, in der falschen Heiligungsbewegung, die haben gesagt, ja, man kann zu einem Zustand der völligen Durchheiligung kommen, wo das Fleisch überhaupt ausgeschaltet ist und immer und beständig im Tod ist und keine sündlichen Neigungen, Regungen, Begierden oder gar Taten mehr vorhanden sind. Das ist eine Verführungslehre, das ist falsch. Und ich hoffe, wir können das alle von Herzen bezeugen und haben unser Fleisch kennengelernt. Wenn wir es nämlich nicht kennengelernt haben, dann sind wir in einem ganz schwierigen Zustand. Ja, und deswegen, die Endzeit ist auch eine Zeit, in der fleischliche Gesinnung immer mehr um sich greift und in der geistliche Gesinnung immer seltener wird. Das ist eine Beobachtung, die ich mache, und zwar auch bei mir selber, da wollen wir uns gar nichts vormachen, ja, dass der geistliche Pegelstand, wenn man das mal so allgemein sagen kann, unter den Gläubigen in der Tendenz immer mehr abnimmt. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt kann man das ein Stück beobachten. Es gibt Gott sei Dank Ausnahmen und Auswege. Der Herr kann Erweckung schenken, er kann neu beleben, kann neu auch uns zur Buße leiten, dass wir seinem Geist wieder mehr Raum geben. Aber in der Tendenz ist es so eine Beobachtung, dass Fleischlichkeit, fleischliches Denken, eine fleischliche Gesinnung immer mehr um sich greift, wenn man nicht ganz bewusst dagegen wirkt, arbeitet, verkündigt, betet vor allen Dingen. Ja? Und deswegen wollen wir mit Gottes Hilfe heute Morgen versuchen, einfach einige Punkte aus der Bibel herauszugreifen, zu sehen, was sagt die Bibel eigentlich über fleischlich sein und geistlich sein? Was sagt die Bibel über geistliche Gesinnung? Da geht es ja um unser Herz und auch um unser Denken. Und das Denken hat ja eine Schlüsselrolle in unserem Leben, weil nämlich aus den Gedanken kommen die Taten. Ja? Die Sünde beginnt in den Gedanken. Das gute Werk des Herrn Jesus beginnt auch in den Gedanken. Ja? Wodurch lassen wir unser Denken prägen? Das sind so Fragen, die wir heute Morgen miteinander auch behandeln wollen, von Gottes Wort her. Zunächst mal vom Grundsätzlichen her. Wer kann überhaupt nur fleischlich sein? Jemand, der nicht im Fleisch ist, sage ich mal von Römer 8 her. Ja, es gibt drei verschiedene Zustände. Der eine Zustand ist ein Mensch im Fleisch und es kann auch ein religiöser Mensch sein, ein Christ, ein jahrelanges Mitglied einer Kirche, Gemeinschaft oder Freigemeinde, der nicht wiedergeboren ist. Und wenn er noch so fromm ist und wenn er sich hat taufen lassen, vielleicht sogar mit der Erwachsenen- und sogenannten Glaubenstaufe und nicht wirklich geglaubt hat, was ist er dann? Er ist immer noch ein unerretteter Sünder und er ist im Fleisch und er hat nicht den Geist Gottes. Ja? Und da sagt die Bibel ganz klar, wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht des Christus. Er gehört nicht dem Herrn Jesus an. Und das bedeutet, er ist noch in seinen Sünden, selbst wenn er religiös geprägt ist und von Kind an christlich war. Ja? Christlich sein heißt nicht gerettet sein, sondern in Christus sein heißt gerettet sein. Gestern haben wir es auch von Karl Hermann gehört. Ja? Wenn ich in einer persönlichen Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus lebe, wenn der Geist Gottes in mir ist, dann bin ich in Christus und dann bin ich eine neue Schöpfung von meiner Stellung her. In Christus bin ich neu geworden, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Heiliger und Gerechter vor Gott. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich geistlich bin. Und deswegen nach der Lehre der Bibel ist ein fleischlicher Christ ein Wiedergeborener, der seinem Fleisch, seiner alten Natur einen völlig falschen Spielraum und Platz in seinem Leben lässt, der noch denkt wie ein nicht wiedergeborener Mensch und auch in vielem noch handelt wie ein nicht wiedergeborener, obwohl er eigentlich den Geist Gottes hat. Ja? Das ist also ein Unterschied. Und ein geistlicher Christ, das ist ein Wiedergeborener, der wirklich dem neuen Menschen und dem Geist Gottes den richtigen Raum gibt in seinem Leben. Und der auch dem Fleisch die richtige Stellung gibt. Und da sind wir wieder bei dem verschwundenen Kreuz. Wo gehört unser Fleisch hin? An das Kreuz Jesu Christi. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Stellung eines geistlichen Christen. Und ein fleischlicher Christ versäumt es, sein fleischliches Eigenleben, Selbstleben in den Tod Christi zu geben. Er lebt es einfach aus und sein Leben ist ein unerfreulicher Mischmasch aus fleischlichen Impulsen und geistlichen Impulsen. Und darum werden wir zu handeln haben, wie die Bibel diese Situation beschreibt. Vielleicht am Anfang mal einfach aus 1. Korinther 3 eine Passage, die am deutlichsten, denke ich, beschreibt, was fleischliches Christsein bedeutet. Am Anfang von 1. Korinther 3 muss der Apostel Paulus seine Korinther, die ja ohne Zweifel wiedergeboren waren, die er als Kinder Gottes, als Heilige und Geliebte anspricht, im ersten Kapitel muss er sie liebevoll tadeln. Und er sagt zu ihnen, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Also noch einmal, er sagt, meine Brüder, die sind wiedergeboren, die sind Kinder Gottes, gar keine Frage. Ja? Aber sie sind Unmündige in Christus. Das heißt, sie sind in Christus, aber sie sind sich nicht dessen bewusst, was es bedeutet, in Christus zu sein. Sie leben nicht so, sondern sie leben so, als seien sie noch außerhalb von Christus, ein Stück weit jedenfalls. Ja? Also das ist ein Problem. Ich kann wiedergeboren sein, ich kann diese herrliche Stellung, diese herrliche Berufung des Christen haben und ich lebe trotzdem weit unterhalb dieser Berufung und nicht so, wie es dieser Berufung und dieser Stellung in Christus entspricht. Ein Unmündiger, das ist jemand, der einfach noch zu wenig weiß und zu wenig Reife und Verantwortungsbewusstsein hat, um wirklich seine Stellung auszuführen. Ja, also es kann jemand zum Beispiel ein Kronprinz oder König sein und der Erbe eines Millionen- oder Milliarden-Eigentums. Aber wenn er selber noch von mir aus 3 oder 4 Jahre alt ist, dann kann er mit seinem Königstitel und mit seinen ganzen Reichtümern herzlich wenig anfangen. Ja? Und wenn jemand 3 oder 4 Jahre ist, er ist unmündig, dann ist es ihm nachzusehen. Sprich, es gibt auch im geistlichen Leben eines Christen eine Zeit, wo es relativ normal ist, dass er unmündig ist, nämlich als Baby in Christus. Wenn aber jemand nach 20 Jahren Christusnachfolge oder Christenleben immer noch ein Unmündiger ist, dann ist etwas schiefgelaufen. Ja? Das ist eine krankhafte Fehlentwicklung. Und ich denke, so müssen wir das verstehen. Er sagt also, ihr seid nicht geistliche Christen, sondern fleischliche Christen. Und jetzt beschreibt er das. Vers 2. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Also das wird hier ist eine Definition von Fleischlichkeit. Ja? Ein fleischlicher Christ wandelt wie ein normaler Mensch ohne Christus. Ja? Beispiel, wenn jemand von mir aus einen Geldbeutel verliert, ja, als Christ, und fängt an zu schimpfen und sagt, oh, heute habe ich Pech gehabt, heute ist mir mein Geldbeutel abhanden gekommen. Was muss man ihm sagen? Lieber Bruder, du wandelst nach Menschenweise. Das ist doch völlig falsch. Ja? Gott hat es ja irgendwo zugelassen, dass du deinen Geldbeutel verloren hast. Das ist kein Pech, ja, sondern das ist eine Fügung Gottes. Und du solltest dir mal überlegen, was dir das zu sagen hat, dass dir das widerfahren ist. Ja? Also geistlich denken heißt immer letztlich vom Blickwinkel Gottes aus die Dinge sehen. Fleischlich denken bedeutet alles aus dem Blickwinkel des Menschen sehen. Ja? Und als Mensch in der Gemeinde sagt man, wieso ist der jetzt Prediger? Ich kann doch auch gut reden. Warum werde ich so wenig berücksichtigt in der Gemeinde? Ich werde jetzt mal Freunde um mich sammeln und werde dafür sorgen, dass ich auch eine Stellung bekomme hier in dieser Gemeinde. Ja? Das ist Vereinsdenken, ja, sowas gibt es im Hasenzüchterverein und im Sportverein und in allen möglichen Vereinen, aber das sollte in einer Gemeinde Gottes, wo der Herr Jesus im Mittelpunkt ist, nicht der Fall sein. Ja, das war das Problem der Korinther, die waren ehrgeizig, eifersüchtig und darin hat sich das ungekreuzigte Ich-Leben geoffenbart. Und das ist unsere Not, ihr Lieben, ja. Wir alle haben ein Ego-Leben, eine sündige Natur, die auf Selbstverwirklichung aus ist, die Mühe hat mit Unterordnung, die sich nicht verleugnen will, keine Opfer bringen will für den Herrn, sondern die sich selber ausleben will und entfalten will, die Ehrgeiz, Stolz, Machtdenken, Rebellion, Kritikgeist, alle diese Dinge gehören zum Fleisch. Und eigentlich sollten sie bei einem Kind Gottes in den Tod gegeben und weggetan sein. Aber wenn wir das eben nicht immer wieder neu verwirklichen im Glauben, dann lebt das Fleisch, solange wir in diesem Leib sind, immer wieder auch auf. Ja? Diese menschliche, sündige Natur, die können wir eben nicht ausradieren, nicht durch ein mystisches Erlebnis, sondern wir müssen Tag für Tag neu im Geist wandeln und das Fleisch in den Tod geben, die Werke des Fleisches ablegen, ja. So können wir geistlich leben, da werden wir nachher noch drauf kommen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir ziemlich automatisch solche, deren Fleisch sich äußert. Ja? Es ist noch da. Es wird erst dann verschwinden, wenn wir mit dem Herrn entrückt sind und in der Herrlichkeit sind, verwandelt sind. Dann gibt es kein Fleisch mehr an uns. Dann ist auch unser Leib der Sünde und der Niedrigkeit verwandelt in den Herrlichkeitsleib, ähnlich dem Herrn Jesus. Und dann ist unsere Erlösung und Errettung erst vollendet. Ja? Im Moment noch haben wir einen erlösten Geist und wir haben eine Seele, die noch zwischen den Geist und Fleisch hin und her pendelt und wir haben ein Fleisch, das noch sehr lebendig ist, wenn wir es lassen. Und das muss uns auch bewusst sein. Ja? Wenn das Fleisch uns gar nicht bewusst ist, dann ist es am aktivsten und da hat den größten Einfluss in unserem Leben. Ja? Wenn uns das Fleisch bewusst ist, wir merken, wir müssen dagegen angehen, wir müssen das in den Tod geben. Wir können es gar nicht selber bekämpfen. Aber wenn wir das uns bewusst machen, dann sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Aber solange wir denken, ich fleischlich, na, ich bin doch einfach ich selber, ja? Ja, das ist genau das Problem. Ja, dann sind wir noch fleischlich, ja? Sobald wir bewusst geistig leben wollen, dann wird uns auch dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch bewusst, den wir nachher in Galater 5 gleich noch etwas anschauen werden. Ja. Vielleicht jetzt erstmal so die Frage, was ist eigentlich fleischliches Denken? Wie äußert sich fleischliche Haltung eigentlich in unserem Leben und in unserer geistlichen Situation. Ja, das ist ein Punkt, ich denke, vom Grundsatz her, Matthäus 16 ist da ganz wichtig. Wir haben ja vorher schon gesagt, das Denken steuert ja auch unser Handeln. Und in Matthäus 16 sagt der Herr Jesus etwas sehr Interessantes zu Petrus. Wir kennen diese Stelle, wo es auch um das Kreuz geht, ja, wo es darum geht, dass der Herr Jesus gesagt hat, dass er sterben, leiden, sterben muss und wieder auferstehen. Und da heißt es dann in Vers 22, da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Ganz typisch für das Fleisch. Ja? Schone dein Eigenleben. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das ist genau der Punkt. Ja? Fleischliche Gesinnung bedeutet, als Christ menschlich zu denken, so zu denken wie ein natürlicher Mensch ohne den Geist Gottes. Geistliche Gesinnung bedeutet, göttlich zu denken, christusgemäß, von dem Blickwinkel Gottes her zu denken. Wenn ich zu leiden habe, wenn ich eine Krankheit habe, wenn ich in Not bin, fleischlich gesehen, lehnt sich das Fleisch dagegen auf und sagt, warum ist mir das passiert? Ich bin doch so ein guter Mensch, ich versuche doch Gott zu dienen. Wieso zieht mich Gott jetzt aus dem Verkehr? Ich muss jetzt mal grollen und Gott Vorwürfe machen. Ja, das ist das Fleisch. Und vom Geist her, ja, da kann ich nur sagen, Herr, du hast einen Plan gehabt damit, dass ich jetzt krank bin. Ja, wir haben es gestern von unserem Karl Hermann gehört in einem recht extremen Fall. Du hast einen Plan gehabt, das war doch an dir vorbeigegangen. Also dann muss es zu etwas gut sein. Also dann kann ich mich auch still da hineingeben und kann das aus Gottes Hand annehmen, dass ich jetzt eingeschränkt werde, beschnitten werde, dass ich mich nicht selbst entfalten kann. Ja? Dann sehe ich die Dinge von Gottes Perspektive und aus Gottes Perspektive sieht alles völlig anders aus. Nur wenn ich Gottes Perspektive annehmen will, dann muss ich mein Eigenleben in den Tod geben. Ja? Gott wird nie mein Eigenleben segnen und fördern, sondern er will, dass der innere Mensch stärker wird und dass wir auf dem Geistlichen, auf der geistlichen Ebene leben. Dort, wo wir dem Herrn dienen, uns dem Herrn zur Verfügung stellen, für seine Zwecke und Pläne, nicht für unsere Zwecke und Pläne. Der fleischliche Christ sagt, Herr, segne meine Pläne und lass mir alle meine Unternehmungen gelingen. Der geistliche Christ sagt, Herr, komm du mit mir zu deinem Ziel, verherrliche du dich in meinem Leben und wenn es bedeutet, dass ich leiden muss, zurückstehen muss, Opfer bringen muss, Schwierigkeiten erdulden muss. Ja, wir sehen dieses Vorbild des Apostels Paulus. Das ist ein geistlicher Christ gewesen. Ja. Der hat nur nach dem gestrebt, dass Gott zum Ziel kommt durch sein Leben. Und dann sieht alles anders aus, wenn wir diese Perspektive haben. Und ich denke, das sollten wir einfach auch anstreben. Aber noch einmal zu dem fleischlichen Denken. Was bestimmt oder prägt das fleischliche Denken? Egoismus und Selbstbezogenheit. Von den fleischlichen Namenschristen der Endzeit, 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, heißt zuallererst, sie werden sich selbst lieben. Eigensüchtig sein, selbstsüchtig. Ich meiner mich. Ja? Und das ist ganz typisch für das fleischliche, abgefallene Christentum der heutigen Zeit, dass es die Parole ausbringt. Liebe dich selbst. Du musst erstmal dich selbst lieben, damit du andere lieben kannst. Das ist fleischliche, humanistische Psychologie. Das ist genau das Gegenteil von dem, was der Herr Jesus lehrt. Er sagt, es ist ganz normal, dass du dich selber liebst. Das ist dein Fleisch. Ja? Liebe mal deinen Nächsten so wie dich, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und das ist aber noch nicht die wirklich christliche Ebene. Sondern die wirklich christliche Ebene wird uns im ersten Johannesbrief gezeigt, dass wir bereit sind, unser Leben für die Brüder zu lassen. Ja? Das ist nochmal was anderes. Aber Tatsache ist, diese humanistische Psychologie sagt, ich muss mich selbst verwirklichen, sonst kann ich nicht glücklich sein. Ja? Auch in der Ehe, kämpf doch mehr für deine Interessen, widersprich doch deinem Mann auch mal, entfalte dich selbst. Sag das mal zwei Ehepartnern, dass sie sich selbst entfalten sollen auf Kosten des anderen. Dann hast du ganz schnell eine Scheidung. Und so ist es ja. Ja, das ist, da wird das fleischliche Denken gefördert, ganz bewusst von diesen Verführern. Egoismus, Selbstverwirklichung, das gehört zum Fleisch. Stolz und Rivalität. Ich bin doch auch wer. Ich bin doch besser als der oder jener. Warum werde ich nicht genügend beachtet? Ja, ein ganz großes Problem, immer wieder auch in Gemeinden, nicht nur in Korinth, wo das eben ganz offensichtlich war. Ja, dann auch Anstoß nehmen. Dass man ganz schnell beleidigt ist und ganz schnell einen riesen Balken im Auge des anderen sieht. Ja? Bloß bei sich selber sieht man den Balken nicht. Ja? Dass man selbstgerecht ist und sich nichts sagen lässt. Das gehört auch zur fleischlichen Gesinnung dazu. Ja? Es ist heute eine große Not für Brüder, die im Hirtendienst stehen, jemanden zu ermahnen. Ja? Da kriegen manche gestandene Brüder schwache Beine und flattern in der Magengegend, wenn es darum geht, irgendwelche Geschwister zurechtzuweisen, ihnen bewusst zu machen, du, da bist du auf dem falschen Weg, da hast du vielleicht sogar gesündigt. Weil was passiert denn, wenn jemand ermahnt wird? Ist der ein geistlicher Christ, der kann sagen, ich danke dir, dass du mich ermahnt hast. Ja? Und zwar auch, wenn es vielleicht zu 90% falsch war, was der Bruder oder die Schwester mir gesagt hat. Darf ich dankbar sein, dass sich jemand um mich kümmert? Ich brauche auch nicht die Motive so genau nachfragen, ja, sondern ich darf einfach sehen, ich brauche doch Ermahnung. Oder wer meint, dass er ohne Ermahnung dem Herrn Jesus nachfolgen kann? Wisst ihr, das Problem ist, wir haben alle unsere blinden Flecken, das gehört auch mit zum Fleischlichen, ja, dass wir eben unsere eigenen Fehlhaltungen überhaupt nicht sehen. Und wenn dann jemand anders sagt, schau mal her, so und so wirkt es, so und so kommt es an und das ist bei dir nicht in Ordnung, dann sollte ich ihm eigentlich tief dankbar sein, wenn ich geistlich gesinnt bin, dann will ich doch, dass Christus in meinem Leben zum Ziel kommt und ich umgestaltet werde in das Bild Christi. Und dann kann ich doch jede Maßnahme, auch vielleicht schwierige Leute, nur bejahen und dankbar dafür sein. Man kann sogar vielleicht für Brüder und Schwestern dankbar sein, die einem echte Mühe machen. Ja? Und zwar unberechtigterweise womöglich. Aber wisst ihr, letztlich sind es doch auch Schleifsteine in Gottes Hand, die meinen Charakter schleifen, weil der hat es dringend nötig oder eure nicht. Ja, prüft euch doch mal. Ja? Denkt ihr, ich bin doch eigentlich schon sehr edel gesinnt und weit fortgeschritten in geistlichen Dingen. Ich brauche keinen Schleifstein mehr. Ich glänze bereits so, dass das Ebenbild Christi deutlich sichtbar wird in meinem Leben. Ich hoffe, niemand hat eine solche Meinung von sich. Ja? Wir brauchen es, geschliffen zu werden. Wir brauchen Ermahnung. Die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen, Jakobus 3. Und der fleischliche Mensch lässt sich nichts sagen, sondern sagt, warte nur, dir werde ich es heimzahlen. Was hast du mich zu ermahnen? Kehr doch mal vor deiner eigenen Tür. Solche Gedanken kommen doch da auf, oder? Ja? Und dann hat man einen Feind fürs Leben, wenn man jemanden ermahnt hat in der eigenen Gemeinde. So sieht es nämlich aus, ja? Dass dann Leute noch ein Jahr später nicht mit einem reden. Das ist das Fleisch. Und das macht Not und Mühe ohne Ende, gerade denen, die versuchen, Hirtendienst zu tun in irgendwelchen biblischen Gemeinden. Ja, ja. Ungehorsam. Saul. Das Fleisch widerstrebt dem Willen Gottes. Es will nicht, es murrt, es ächzt, es stöhnt. Es ist nicht bereit, von Herzen gehorsam zu sein. Aber der Geist Gottes macht uns von Herzen gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und zwar mit Freuden. Das Fleisch ist höchstens widerwillig gehorsam. Das Fleisch, das schafft murrende Knechte. Die sagen, naja, ich weiß, ich muss ja. Am liebsten würde ich anders, aber ich muss. Gott will es nicht anders. Ja? Und das ist im Grunde ein ganz trauriges Zeugnis für Christus. Das ist Gott auch nicht wohlgefällig, wenn wir nur auf einer solchen Ebene gehorsam sind. Wohlgemerkt, Gehorsam ist besser als offener Ungehorsam. Aber was will Gott? Gott will willigen, einsichtigen, bewussten Gehorsam. Freudigen Gehorsam. Und dann, da sehen wir unsere eigenen Baustellen, hoffentlich. Ja? Wo wir merken, oh, der Geist Gottes muss da noch ganz viel arbeiten. Das sind Einstellungen, die sind letztlich dem Herrn ein Riesenhindernis. Unaufrichtigkeit. Das Fleisch ist der geborene Lügner, Heuchler und Betrüger. Vielleicht nicht so offen bei einem Christen. Ne? Man weiß ja, Lüge ist Sünde. Ja, Ja, aber so etwas beschönigen und etwas verschweigen und etwas ein bisschen im anderen Licht darstellen, sodass man selber dabei besser rauskommt, das darf man doch, oder? Das ist ja nicht so schlimm, oder? Macht doch fast jeder. Wisst ihr, da geht es los, dass wir eine Außendarstellung haben, die ständig dran, ne, es gibt ja diese Bildbearbeitungsprogramme, ne, Fotos, wo du alles rausretuschieren kannst, die Warze hier, den Flecken dort und die Falte da, ja, wo dann zum Schluss ein strahlender Mensch rauskommt, der aber nicht mehr viel Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Porträtierten hat. Ja. Und so sind wir eigentlich im Normalfall, unser Fleisch ist ständig bemüht, unser Außenbild zu retuschieren. Ja. Und wenn man dann wirklich ehrlich zugibt, was auch vielleicht an falschen Haltungen einem ist, da sind die anderen schockiert. So was macht man nicht, das gehört nicht zum guten Ton. Ja? Also auch da wieder dieses Verdecken, dieses sich selber ein Stück tarnen wollen, das ist unaufrichtig, das ist Heuchelei. Und das ist eine große Not auch in der Gemeinde, dann im Zusammenleben. Ich möchte es mal darstellen, im 2. Korintherbrief sagt der Apostel Paulus etwas über die Korinther, wie sich diese fleischliche Haltung in der Praxis äußert. 2. Korinther 12, am Ende, da sehen wir etwas, das Herz des Apostels, der seine Korinther geliebt hat, auch diese fleischlichen Gläubigen hat er geliebt. Er wollte, dass sie Christus ähnlich werden. Und da sagt er, denn ich fürchte, wenn ich komme, Vers 20 und 21, 2. Korinther 12, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr es nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Ja, da haben wir so ein Porträt von fleischlichen Christen, was die alles auch letztlich in der Gemeinde anrichten. Auf der einen Seite finden wir da jetzt auch nochmal die Neigung zur Verleumdung. Das ist das Umgekehrte. Man retuschiert sich selber schön und dann das Bildbearbeitungskram, wenn man vielleicht manche andere Christen porträtieren will, das geht genau in die andere Richtung. Das gibt es übrigens auch bei den modernen Bildbearbeitungsprogrammen, ja, dass du dein Gesicht verzerrst und es einfärbst und ihm irgendwelche hässlichen Züge verleihst, die es gar nicht hat. Und das ist auch ein Problem, dass in den Gemeinden, unter den Kindern Gottes Verleumdung umgeht, schlechtes Reden übereinander, entweder unnötige Weitergabe von Tatsachen, aber sehr oft Weitergabe von übertriebenen, verdrehten, entstellten oder völlig haltlosen Dingen, die geneigt sind, jemand anders schlecht zu machen. Warum macht es das Fleisch? Nun, das ist ganz einfach, weil das Fleisch über diese Strategie versucht, sich selber besser darzustellen. Ja, wenn alle um mich rum so abgrundtief schlecht sind, dann werde ich doch im Endergebnis dabei besser rauskommen. Ja, da erscheint doch meine Gerechtigkeit viel heller, wenn ich alles etwas dunkler zeichne bei den anderen. Und das ist diese Gefahr auch der Verleumdung, auch eben, dass man Leute, die einem ein bisschen im Weg sind, die einem nicht gefallen, schlecht macht bei anderen, um selber Vorteile zu erlangen. Das sind alles diese Manöver des Fleisches. Und im Endeffekt ist es so, dass Gott dabei betrübt wird und dass Gott nicht zu dem Ziel kommt im Leben eines fleischlichen Christen, das er eigentlich mit uns hat. Was ist Gottes Ziel? Nun, ich denke, wir können das ganz einfach fassen. Im Galater 4 wird es so ausgedrückt, Vers 19, auch das sehr fleischliche Christen. Und es ist ein Seufzer des Herzens des Apostels. Meine Kinder, Vers 19, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ja? Also der Apostel Paulus sagte, das ist das Ziel Gottes und das ist auch mein Ziel mit euch, dass der Herr Jesus euch immer mehr prägt und formt und in euch offenbar wird, durch euch offenbar wird, dass ihr umgestaltet werdet von fleischlichen Christen, die noch sehr menschlich sind, die noch sehr ähnlich reagieren wie die nicht bekehrten Sünder um sie herum, hin zu solchen, die Christus ähnlich denken, reden und handeln. Das sind die drei Ebenen. Ja, es fängt an mit dem Denken, dann kommt das Reden, das ist auch manchmal so ein sehr heikler Bereich, und dann kommt das Handeln. Und da möchte der Herr, dass wir hineingestaltet werden in das Ebenbild seines Sohnes. Wir erinnern uns noch einmal an Römer 8, Vers 29, das bekannte Wort, und 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Klar, die letzte Phase ist die Verwandlung bei der Entrückung, das können wir gar nicht selber. Aber das, was Gott hier schon tun will, ist, dass er uns schrittweise und annäherungsweise immer Christus ähnlicher macht. Und dem widersteht das Fleisch und widerstrebt dem unter allen Umständen, weil das bedeutet für das Fleisch Sterben. Beschneidung, Tod, Sterben. Ja, und wir haben einen Willen. Wir können uns entscheiden, ob wir die Partei des Fleisches ergreifen und das Wirken des Geistes Gottes, die Erziehungsmaßnahmen des Vaters, möglichst unwirksam machen, möglichst unser Fleisch, unser seelisches Eigenleben verteidigen, oder ob wir uns auf die Seite des Herrn Jesus schlagen und sagen, in den Tod mit dem Eigenleben, ich will, dass Christus mit mir zum Ziel kommt. Ja, das ist unsere Entscheidung und auch unsere Verantwortung. Ja, also da wollen wir noch einmal sehen, wie wirkt sich das eigentlich aus? Geistliche Gesinnung. Ich denke, das Eindrücklichste finden wir in Philipper 2. Einfach mal einige Auszüge aus Philipper 2 von Anfang, vom ersten Vers. Da sehen wir, wie geistlich gesinnte Christen eigentlich denken und handeln sollten. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, also das ist die geistliche Gesinnung. Und wir sehen an dem Herrn Jesus, an diesem vollkommenen Vorbild, das allererste und größte in dieser geistlichen Gesinnung ist die Selbstverleugnung. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und verleugne sich selbst. Ja? Das ist der Kern. Und das ist das, was uns so schwer fällt. Und das ist das, wozu wir uns immer wieder ganz bewusst entscheiden müssen. Jeden Tag neu im Grund. In verschiedenen Situationen neu. Wo wir immer wieder vor die Alternative gestellt werden, willst du jetzt deinem alten fleischlichen Wesen Raum lassen, dann platzt du vielleicht raus und wirst aggressiv und zornig. Oder willst du Selbstverleugnung üben? Dann ordnest du dich unter und wirst still, nimmst die Sache an. Ja? Das sind so ganz praktische Dinge. Erleben wir wahrscheinlich oftmals ganz bewusst und noch öfters, wo es uns gar nicht so bewusst wird, solche Situationen, wo wir herausgefordert sind, geistlich zu reagieren. Aber das bedeutet auch, dass eine Gemeinschaft von Kindern Gottes, dass da ein Wunder geschieht. Wisst ihr? Ich meine, ihr seid hier auch von einer erfreulichen und erstaunlichen Vielfalt. Das merkt man schon, wenn man so mit den Einzelnen redet. Unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Herkünfte und so weiter. Und natürlich, wenn man so genau hinguckt, gibt es da ganz schön viele Spannungen, Gegensätze, Meinungsverschiedenheiten. Wenn jetzt so ein eine Menge von Menschen, 120, 150 Menschen, plötzlich eines Geistes, eines Sinnes werden. Nur auf das eine achten. Ist das ein Wunder? Aber ganz gewiss. Ja? Jeder, der die Realität heutiger Gemeinden kennt, der ist ganz besonders berührt, wenn er in Apostelgeschichte liest, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ja? Was kann das bewirken? Nur der Geist Gottes. Ja? Da waren die Hellenisten und die Hebräer, das war ja alles schon damals vorher da, ja? Bevor es an die Oberfläche kam. Das waren die unterschiedlichsten Leute, dass die im Glauben alle dieselbe Gesinnung hatten und alle dasselbe wollten, nämlich den Herrn Jesus verherrlichen, dem Herrn Jesus dienen. Das war ein Wunder, das konnte nur der Heilige Geist bewirken, als er in ganz besonders machtvoller Weise Raum hatte in den Herzen und im Leben. Und das ist auch das Entscheidende, geistliche Gesinnung können wir gar nicht machen, sondern geistliche Gesinnung ist geistgewirkte Gesinnung, die dem Geist Gottes entspricht und von dem Geist Gottes dort gewirkt wird, wo wir dem Geist nicht mehr widerstehen. Weil wir haben ja den Geist Gottes, wenn wir wiedergeboren sind. Daran fehlt es ja nicht. Er wohnt in uns. Aber was für einen Raum hat er in uns? Was für einen Raum geben wir ihm? Denn er erzwingt es ja nicht. Ja? Der falsche Geist, der Schwarmgeist, der Irrgeist ist ein Geist, der erzwingt. Ein Geist, der die Menschen versklavt und ein Stück Zwangsreaktionen hervorruft. Das ist nie der Geist Gottes, sondern der Geist Gottes wirkt auf unsere Gewissen ein, dass wir uns ihm freiwillig und bewusst ergeben, hingeben, zur Verfügung stellen. Und wenn wir das nicht tun, ja, dann wird der Geist Gottes betrübt und gedämpft und zieht sich in deinem und meinem Leben ein Stück zurück. Und dann kommt das Elend. Wir leiden Mangel. Wir haben nicht diese Kraft, nicht diese Freude, nicht diesen Frieden, den uns die Bibel verheißt. Und es kommt nur durch den Heiligen Geist. Aus dem Fleisch kommt weder Kraft noch Freude noch Frieden. Ne? Ja, und dann? Tja, dann sucht sich der Christ oft Ersatzbefriedigung. Ja? Das kann Rock- und Popmusik sein, Kino, Theater, Romane lesen, in irgendwelche Traumwelten entschweben, statt in der wirklichen Welt zu dienen und dem Herrn nachzufolgen. Ja, alle möglichen Sachen. Dann wird man plötzlich zum Charismatiker, der sich mit irgendwelchen schwarmgeistigen Erlebnissen füttern lässt und sagt, ich habe Jesus gesehen. Ja, aber so jemanden kann man den Herrn Jesus nicht sehen als Außenstehender. Ja, das sind falsche Träume, falsche Visionen. Und das alles soll im Grund ein Geist erfüllten Wandel ersetzen. Ein falsches Surrogat, ein Ersatz, der nicht wirklich hilft und nicht wirklich erfüllt. Ja, und deswegen sind die Leute auch immer unausgefüllt, immer auf der Suche. Ja, wenn wir waren ja 4 Jahre Charismatiker, da solltest du meinen, die sind angeblich geisterfüllt, aber die ganze Zeit sind sie auf der Suche nach irgendeinem Segen, einer Kraftdurchströmung, irgendeinem Guru, der ihnen noch ein Zusatzerlebnis verspricht, weil sie sind leer, sie sind hungrig, sie haben nicht das Eigentliche. Das kann nur der Herr Jesus geben durch seinen Geist und es gibt einen Preis und der ist eben bitter, der bedeutet nämlich Tod für das Eigenleben. Und den Preis sind wir oft nicht bereit zu zahlen und dann beklagen wir uns aber. Und das ist unehrlich. Ja? Und da ermutigt uns und fordert uns das Wort Gottes heraus, dass wir bereit sind, den Preis zu bezahlen. Das sagt der Herr so einfach und deutlich in Johannes 12. Das ist ein Grundsatz für unser ganzes geistliches Leben. Johannes 12, Vers 24. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja? Was steht da? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt oder seine Seele, sein seelisches Eigenleben, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, verabscheut, in den Tod gibt, wird es zum ewigen Leben bewahren. Ja? Das ist das Geheimnis. So wie der Herr, so auch wir. Weizenkorn. Ganz bewusst sich für den Herrn hingeben, bereithalten, damit er zum Ziel kommt. Und dann empfangen wir von ihm durch den Geist Gottes eine geistliche Gesinnung. Eine Gesinnung der Selbstverleugnung, eine Gesinnung, die wirklich auch Frucht bringt, auch in der Gemeinschaft mit anderen. Ich möchte das nochmal auch erwähnen, weil das eben gerade auch ganz wichtig ist, die Gemeinschaft. Geistliche Gesinnung ist nie etwas, was sich nur in meinem persönlichen Verhältnis zum Herrn äußert, sondern ganz stark wird unser Fleisch sichtbar in der Beziehung zu anderen und die geistliche Gesinnung auch. Und da finde ich so wertvoll, Kolosser 3, Vers 12 bis 15, zeigt uns, wie geistlich gesinnte Christen in der Gemeinde, in der Familie untereinander umgehen. Und ich finde, das ist eine Riesenherausforderung. So zieht nun an als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ich finde es so interessant, ja, dass eigentlich das Wort Gottes hier ganz realistisch ist. Das geht davon aus, dass wir einander Mühe machen, dass wir einander auf die Füße treten, dass wir Eigenschaften in unserem fleischlichen Charakter haben, die andere Menschen verletzen und anderen Menschen Probleme bereiten. Ja? Interessanterweise sehen wir das immer bei den anderen ganz gut, wo die uns Probleme bereiten. Ja? Das sehen wir sogar mit der Lupe. Aber wo wir anderen Probleme bereiten, das will man nicht sehen. Ja? Aber Tatsache ist, ich kann nur dann barmherzig sein und sanftmütig, wenn ich im Licht Gottes gemerkt habe, wo ich selber fleischlich bin, wo ich selber anderen Mühe mache, wo mein Egoismus und meine Selbstentfaltung womöglich sogar in der Gemeinde Schaden angerichtet hat, wo ich dem Herrn Mühe mache und im Wege stehe mit meiner Ich-Entfaltung. Und wenn ich das gemerkt habe und gemerkt habe, mit welcher Gnade und Barmherzigkeit der Herr Jesus meine vielen Sünden gegen andere vergeben hat, was kann ich dann tun? Dann kann ich barmherzig mit anderen sein. Ja? Das setzt nämlich voraus, dass wir von unserer eigenen Selbstgerechtigkeit kuriert sind. Jemand, der seine eigenen Verfehlungen erkennt, der kann auch mit anderen barmherzig sein. Ein Selbstgerechter nicht, der ist unbarmherzig. Ja? Sanftmut und Demut, das lernen wir nur, wenn wir vor Gott gelernt haben, unsere eigenen Verfehlungen zu erkennen und gemerkt haben, aus mir selbst, aus meinem Fleisch kommt nichts Gutes oder doch ein bisschen was. Ja, naja, da sind wir nämlich manchmal in Gefahr, das eben doch ein bisschen so zu beschönigen. Aus meinem Fleisch kommt nichts Gutes. Es ist ein Hindernis für Gott. Ja, es ist zur Unehre Gottes, wenn ich meinem Fleisch auch nur den geringsten Raum gebe in meinem Leben. Sei es in der Familie, ja, dass man Trägheit, Ärger, als Vater, als Mutter, auch als Kinder, Ungehorsam, Rebellion, Raum gibt. Ja? Das ist ja der engste Bereich der Gemeinschaft. Und deswegen die Gemeinschaft ist oft das, wo unser Fleisch rauskommt. Ja? Und wo wir auch uns prüfen müssen und wo wir auch lernen dürfen, unser Fleisch abzulegen. Ist ja interessant, Kolosser 3 sagt am Anfang, legt ab, tötet eure Glieder, die auf Erden sind, Vers 5, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, legt ab Zorn, Wut, Bosheit und dann sagt es, zieht an. Barmherzigkeit, Sanftmut, Demut. Das heißt, das sind alles Eigenschaften, die habe ich nicht von Natur aus. Die darf ich mir vom Herrn schenken lassen, die muss der Geist Gottes in mir wirken. Ich muss sie ganz bewusst im Glauben anziehen. Sonst werde ich die nie kriegen. Das sind Früchte des Geistes sozusagen. Und die Grundlage ist, ertragt einander und vergebt einander. Wisst ihr, und es fehlt ganz oft bei der Grundlage. Ich bin manchmal erschrocken, wenn man hört, wie auch in Gemeinden, bibeltreuen Gemeinden zum Beispiel, da heißt es dann plötzlich, ja, die zwei Familien, die reden nichts miteinander. Und zwar seit zwei Generationen, weil da mal irgendwo eine Erbstreitigkeit war, die schon weit zurückliegt. Kann man sich das vorstellen? Unvergebenheit, Verfeindung, Untergläubigen, die miteinander dem Herrn dienen wollen, die miteinander das Brot brechen, den Wein trinken, ist unmöglich eigentlich. Aber es gibt's. Und das sind zum Beispiel so Dinge, dass wir Unvergebenheit niemals dulden, dass wir bewusst sagen, ich will meinen Bruder in Christus, meine Schwester in Christus annehmen, auch wenn sie mir Mühe macht. Ja? in dem Bewusstsein, Herr, ich mache dir so viel Mühe. Und das muss man sich vielleicht auch mal zeigen lassen, dass das wirklich so ist. Ja? Und dann können wir tatsächlich einander ertragen, dann können wir in Liebe miteinander umgehen und diese Agape-Liebe anziehen, die müssen wir auch anziehen, Vers 14, die das Band der Vollkommenheit ist. Und dann können wir sogar dankbar sein füreinander. Habt ihr schon gedankt für alle eure Mitgeschwister in der Familie, für eure Ehepartner? Müssen wir vielleicht auch manchmal ganz bewusst tun, wenn man sich auseinandergelebt hat und in Krisensituationen ist. Dem Herrn danken, dass er sie uns gegeben hat, auch die Mitgeschwister, auch die Schwierigen, die ganz besonders. Ja? Ja, warum denn danken? Weil Gott hat sie hineingestellt in unser Leben und er hat ein gutes Ziel damit. Alle Dinge müssen uns zum Besten zusammenwirken. Das ist geistliche Gesinnung in der Praxis. Und dann kann ich auch auf Menschen zugehen und sagen, du, ich habe so Schwierigkeiten mit dir gehabt, ich möchte es dir bekennen und in Ordnung bringen. Ich denke, das ist eines der Dinge, die in christlicher Gemeinschaft mit am wenigsten gemacht werden, was in Matthäus 5 steht. Wenn du vor dem Altar stehst und dein Opfer bringen willst und dir wird bewusst, dass jemand anderes etwas gegen dich hat, dann geh zuerst hin und versöhne dich mit dem Bruder. Oder? Oder wer hat es schon mal gemacht? Ich will das jetzt gar nicht so genau wissen, aber wir können uns mal fragen, handeln wir biblisch? Ermahnen wir andere? Suchen wir das klärende Gespräch, wenn wir merken, da ist was in der Luft, oder ducken wir uns weg und denken, na, wird schon irgendwie wieder sich auswachsen. Ja? Da fängt es an, in der Beziehung zwischen den Heiligen untereinander. Ja? Ja, eine geistliche Gesinnung bedeutet, dass wir uns dem Herrn ganz hingeben, dass wir bereit sind, selber unser Eigenleben in den Tod zu geben, damit Christus mit uns zum Ziel kommt. Und das ist eben etwas, das können wir nur, wenn wir wirklich auch Galater 5 praktizieren. Darauf möchte ich wenigstens kurz hinweisen, dass hier eben dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch in unserem Leben stattfindet und dass wir nur da weiterkommen, wenn wir unser Fleisch mit seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt halten mit Christus, Römer 6. Ich lese mal auszugsweise einige Verse aus Galater 5. Da geht es auch darum, wie komme ich denn eigentlich von der Fleischlichkeit zu einer geistlichen Gesinnung? Das soll uns zum Abschluss noch beschäftigen. Was sagt die Bibel darüber? Und das allererste ist natürlich, dass ich im Licht Gottes zugebe, Herr, ich bin fleischlich. Ja? Solange ich mich nämlich für geistlich ganz toll halte, kann der Herr überhaupt nichts an mir wirken. Ich muss erst einmal ehrlich zugeben, Herr, da gibt es noch so viel Ichhaftigkeit, so viel fleischliche Haltungen, so viel Fehlverhalten auch in der Gemeinschaft unter anderen Gläubigen. Ich muss mich beugen. Ich möchte es ehrlich bekennen und zwar zuerst vor Gott, aber dann gilt es auch vor Menschen zu bekennen. Und da wird's spannend, da geht es ans Eingemachte. Ja? Dann stirbt nämlich etwas bei uns, oder? Habt ihr das schon mal gemacht, dass ihr gesagt habt, ich muss dir bekennen, ich habe Groll im Herzen gehabt gegen dich. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich habe mich aufgeregt, dass du ein besseres Ansehen hast in der Gemeinde. Ich war neidisch und eifersüchtig auf dich. Haben wir das schon mal jemandem sagen müssen oder gesagt? Oder wären wir bereit, es zu sagen, wenn es wirklich so ist? Ja, da fängt es nämlich an, dass plötzlich unser Fleisch tatsächlich einen Stoß bekommt und der Geist Gottes Raum bekommt, wenn wir anfangen, Buße zu tun, Sünden zu bekennen, Beziehungen aufzuräumen. Zuerst vor Gott, das ist natürlich das ganz Entscheidende, aber dann auch vor den Menschen. Ja? Und wisst ihr, was dann passiert? Ich durfte das schon ein paar Mal machen. Es ist befreiend. Ja? Es ist etwas Wunderschönes, du empfindest, jetzt hat der Geist Gottes einen Sieg errungen und das Fleisch ist ein Stück, einfach mal, hat mal einen Dämpfer bekommen. Ja? Das heißt gar nicht, dass das für immer so weitergeht, du bist zur nächsten Herausforderung, da muss es wieder in den Tod gebracht werden. Ja? Aber diese Dinge sind heilsam, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ja? Und dann kommen wir mehr und mehr ins Licht vor dem Herrn und können mehr und mehr das tun, dass wir wirklich uns dem Herrn hingeben und zur Verfügung stellen und er auch wirklich uns mit seinem Geist erfüllen kann. Und dann kriegen wir Sieg in diesem Kampf von Fleisch und Geist. Und das will ich eben noch mit uns lesen, Galater 5, Vers 16. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Also die Lust des Fleisches, das sind nicht nur irgendwelche geschlechtlichen Dinge, sondern Begierde des Fleisches zuallererst mal. Ich will für mich, und zwar sofort und um jeden Preis. Ja? Ganz egal was, Ehre, Ansehen, viel Essen, viel Geld, viel Vergnügen. Ich will für mich, um jeden Preis. Das ist die Begierde des Fleisches. Und das ist bei jedem anders. Ja? Der eine will Ruhm und Ehre, der andere will materielle Güter, der dritte will Ansehen in der Gemeinde, ganz egal. Das ist immer das gleiche Fleisch, das ist immer Begierde. Ich will um jeden Preis für mich, egal was Gott sagt. Und das ist ja auch gerade das Schlimme, dass diese Begierde immer Rebellion gegen Gott beinhaltet. Und dieses Fleisch ist da. Der Geist Gottes ist auch da in unserem Leben. Und da lesen wir in Vers 17, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ich hoffe, wir kennen diesen Kampf Geist gegen Fleisch. Ja? Wenn der gar nicht bei uns ist, dann ist die Frage, wo ist überhaupt der Geist? Ja? Aber wenn wir den Geist Gottes haben, dann strebt der Geist Gottes immer danach, uns in den Gehorsam zu führen, in den Dienst, in die Selbstverleugnung, in die Heiligung. Und das Fleisch strebt immer danach, ich will so sein wie die Welt, ich will mein Eigenleben verteidigen, jeden Millimeter davon. Ja? Das merkt man dann auch, ja, so bestimmte Dinge, der Feminismus, die Unterordnung der Frau in der Ehe, das ist ja ein ganz heikler Punkt. Ja? Die Bibel sagt es ganz klar, das ist der Weg zum Frieden, zur Freude, zur Erfüllung, dass die Frau sich dem Mann unterordnet und der Mann das Haupt ist. Und das Fleisch der Frau widerstrebt der Unterordnung und will nach Möglichkeit die erste Geige spielen. Und das Fleisch des Mannes, ja, entweder will er herrschen oder, was heute viel häufiger ist, er sagt, ach wunderbar, meine Frau übernimmt die Herrschaft, dann mache ich meine Hobbys bisschen ausführlicher und lass doch ruhig die Frau die Kinder erziehen und die Finanzen managen, ja. Ich habe ja so viel Spaß und kann so viele Dinge machen oder verwirkliche mich im Beruf und ziehe mich einfach aus allem zurück, auch aus der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob euch das ein bisschen vertraut vorkommt. Also ich stelle fest, dass im Moment das Fleisch vieler Männer einfach sagt, lass die Frau ruhig machen. Ja? Ich mache mir da einen bequemen Lenz, weil Verantwortung übernehmen, Haupt sein, kostet natürlich auch Selbstverleugnung, wenn man das geistlich macht. Ja? Das ist ja nicht der Pascha, sondern das heißt, du musst zuallererst selber dienen, selber als erstes die Versöhnung suchen, selber dich verleugnen, auch in der Beziehung zu den Kindern, ja, sie ermahnen und bestimmte Dinge tun, wo man sagt, ach, schick doch lieber deine Frau vor, dann hast du deine Ruhe. Ja. Das sind also alles Dinge, da merkt man, das Fleisch rebelliert gegen den Geist, gegen Gottes Ordnung, gegen den Dienst für den Herrn, aber der Geist Gottes will uns dahin leiten. Und das ist diese Grunderkenntnis, wenn wir Gott gehorchen, das ist der Platz des Segens. Das ist herrlich. Dann entfaltet sich dieses geistliche Leben in uns. Und wenn wir Gott ungehorsam sind und unserem Fleisch Raum geben, dann haben wir Ärger, Verdruss, Spannungen, innere Leere, Kraftlosigkeit. Ja, ist klar. Es kann gar nicht gut sein. Der Geist Gottes kann seine Segnungen uns nicht geben. Dieser Kampf, der ist da. Und dann heißt es, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und dann offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ja, also das ist der Schlüssel, ganz kurz, dass ich wirklich mein fleischliches Eigenleben bewusst in den Kreuzestod Christi gebe. Ich kann das nicht selber töten, aber der Herr Jesus hat es getan. Römer 6 lehrt mich das. Ich muss mich nur im Glauben in diese Stellung hineinbegeben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja? Ich rechne damit, dass ich der Sünde gestorben bin durch das Kreuz Christi. Und dann kann ich auch in der Auferstehungskraft des Herrn Jesus für ihn leben. Das wäre eine eigene Predigt. Ich muss leider Schluss machen. Ich sehe das schon. Und ich muss es bei diesen Andeutungen bewenden lassen. Aber Tatsache ist, der Herr möchte uns von der Fleischlichkeit zur geistlichen Reife, zur geistlichen Gesinnung führen. Und es ist für jeden von uns, die wir wiedergeboren sind, ein Weg der Erfreude und der Erfüllung. Es gibt nichts Schöneres, als das Fleisch in den Tod zu geben und dem Geist zu folgen. Ja? Das müssen uns aber erstmal bewusst sein. Wir müssen uns sozusagen bewusst gegen unser eigenes Fleisch stellen und auf die Seite des Herrn Jesus. Dann bekommen wir Sieg. Dann können wir auch lernen, wo in unserem Leben fleischliche Einstellungen sind. Wo lernen wir das? Indem wir das Wort Gottes studieren und erforschen und betend lesen und auch auf uns anwenden. Ja? Dann können wir uns fragen, ja, wie ist es denn mit mir? Trachte ich immer nur nach dem, was des anderen ist und nicht nach dem, was meine eigenen Interessen betrifft. Ja, da müssen wir alle im Grunde sagen, oh, nee, ja, da gibt es die und die Punkte, das ist ganz anders. Und damit fängt es an, ehrliches Bekenntnis, Beugen vor Gott und auch vor Menschen. Und dann, dass man diesen Schlüssel annimmt, dass man merkt, ich darf mein Fleisch in den Tod geben. Ich muss dem nicht folgen, ich muss das nicht hätscheln und fördern in meinem Leben, sondern ich muss ihm einen Tritt geben und es ans Kreuz befördern. Und dann hat der Geist Gottes Raum und kann der Geist Gottes mein Denken verändern, mein Reden und auch mein Handeln. Und ich möchte zum Abschluss aus dem 1. Thessalonicher Brief noch diesen Segenswunsch des Apostels Paulus vorlesen. Das ist auch Gottes Wille für uns, für jeden Einzelnen von uns. Er selbst aber, der Gott des Friedens, Vers 23 bis 24 in 1. Thessalonicher 5. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen. Ich möchte noch, dass wir beten und dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich, dass wir als deine Kinder diese Belehrung in deinem Wort haben, dass du uns zeigst, was für herrliche Vorrechte und Segnungen du uns in dem Herrn Jesus geschenkt hast, dass wir deinen Geist empfangen durften, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, die dir im Geiste dienen. Aber du machst uns auch darauf aufmerksam, dass wir immer noch unser Fleisch an uns tragen und wenn wir unserem Fleisch Raum geben, dann wird dieses geistliche Leben immer unbefriedigend sein, immer eingeschränkt und bedrückt sein und uns selber auch unzufrieden lassen. Ach Herr, du siehst, wo wir unserem Fleisch noch Raum geben in unserem Leben. Möchtest doch du dein Licht darauf fallen lassen und möchtest doch du uns auch wirklich dieses Bestreben ins Herz geben, dass wir von unserer Fleischlichkeit mehr und mehr wegkommen, dass wir mehr und mehr deinem Geist Raum geben und uns umgestalten lassen in das Bild Christi, dass du schenkst und wirkst, dass auch in unserem Leben Christus Gestalt annimmt, Herr. Da bitten wir dich ganz herzlich darum, dass du das wirkst, dass du schenkst, dass wir zu einer geistlichen Gesinnung und zu einem geistlichen Wandel kommen, ganz persönlich in unseren Familien und Ehen, wo wir es auch ganz nötig haben, Herr, in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, Herr, auch in unseren Beziehungen zu den Ungläubigen, wo wir oft so weltförmig sind und auch dem Fleisch so viel Raum geben. Gib du doch Gnade, Herr, dass du wirklich uns da umgestaltest, dass du uns wirklich auch dahin führst, dass wir Dinge nicht, die nicht in Ordnung sind, wirklich auch bekennen und in Ordnung bringen vor dir und voreinander. Herr, schenke du Gnade, dass du wirklich mehr Raum in unserem Leben bekommst, dass es unser ernstes Verlangen ist, dass du wirklich zum Ziel kommst mit unserem Leben, dass das das Allerwichtigste ist und dass du verherrlicht wirst und dass auch wirklich wir bereit sind, den Preis zu bezahlen, uns selbst zu verleugnen, unser Eigenleben in den Tod zu geben. Das wirke du in deiner Gnade und hab du Dank für dein Wort. Amen.